Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Selbstverständlich geht es auch heute nicht um irgendwelche geheimen Systeme, mit denen man den Aktienmarkt outperformen kann. Man muss nur dies und dies machen und am besten auch noch irgendeinen Online-Kurs buchen, um das Ganze dann richtig umzusetzen, sondern es geht heute um statistisch belegbare Tatsachen. Es gibt eine relativ simple Möglichkeit, wie man den Aktienmarkt outperformt. Und die möchte ich euch heute vorstellen. Legen wir los. Weil es einfach nur nervt, spare ich das Thema weitestgehend aus und ich möchte auch keine Nachahmereffekte erzeugen, aber heute passt es mal ganz gut dazu. Deswegen gebt mir die 30 Sekunden. Ich werde nirgendwo irgendeine Rendite versprechen, die oberhalb des Marktzinses liegt. Ich habe auch kein geheimes Projekt aus dem Kryptosektor am Start und auch sonst keine geheimen Signalgeber oder Aktien, von denen sonst keiner weiß. Das sind Fake-Profile auf verschiedenen Plattformen. Sie sind darauf aus, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich hoffe, dass es 99,9% von euch nicht betrifft. Aber es bleibt nicht aus, dass man vielleicht mal von solchen Fake-Profilen angesprochen wird. Wir tun, was wir können, um dem Herr zu werden. Aber in den allermeisten Fällen liegt das außerhalb des juristischen Bereichs, den wir irgendwie beeinflussen können, weil diese... Ja, selbstverständlich. In dem, was sie da tun, sind sie Profis und von daher ist es nicht so ganz einfach. Es ist ein großes Kreuz. Wir müssen auf jede Webseite draufklicken und sagen, nur notwendige Cookies oder sonst irgendwas, aber die Betreiber dieser Plattform tun einfach zu wenig dagegen. So, also bitte Vorsicht, ich verspreche nirgendwo eine Rendite. Auch mehr als 10% Rendite. Und damit sind wir beim Thema, kann ich natürlich nicht versprechen am Aktienmarkt. Es gibt aber eine recht einfache Möglichkeit, um mehr als 10% Rendite zu erzielen, wenn man in einer Korrektur kauft. Und ich weiß, das klingt jetzt so banal, dass man am liebsten schon wieder abschalten möchte, aber es gibt drei verschiedene Arten von Korrekturen, auf die man sich vorbereiten kann. Manchmal dauert es Jahre, manchmal aber auch nur Monate, und manchmal auch nur Wochen, bis man diese Gelegenheit erhält. Und man muss sich, so viel kann ich sagen, vorher darauf vorbereiten. Warum überhaupt 10%? Ich habe hier einfach mal, so ein bisschen soll der Titel natürlich auch was hergeben. Ich habe hier die durchschnittliche Rendite des S&P 500 in den letzten 10 Jahren einfach mal genommen. Langfristig ist es etwas weniger. In den letzten 10 Jahren, das liegt natürlich auch daran, dass auch dieser Index sehr Nordamerika dominiert ist und dass auch hier diese Aktien, die besonders gut gelaufen sind, den Index maßgeblich beeinflusst haben. Die Rede ist vom MSCI World. Auch der hat in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 9% erzielt, also nur etwas weniger als der S&P 500. Wer im gleichen Zeitraum etwas mehr Lokalpatriotismus an dieser Stelle wohl falsch dosiert gewählt hat und überwiegend in den DAX investierte, der hat nur knapp unter 6% bekommen. Irgendwas zwischen 5% und 6%. Und dazu muss man sagen, beim DAX sind natürlich auch noch reinvestierte Dividenden mit drin. Insofern, das ist aber nicht das Thema für heute, kann man wohl sagen, sich auf den deutschen Aktienmarkt zu konzentrieren. Das wäre verkehrt gewesen. Das ist übrigens auch in vergangenen Dekaden so gewesen. Diversifiziert in die großen Volkswirtschaften investieren war sinnvoll. Nimmt man einen etwas gleichgewichteteren Index, in dem Nordamerika nicht so dominiert, hätte zwar in diesem Zeitraum dann, also in den letzten 10 Jahren, die Rendite nur gut 7,5% betragen, aber selbst das ist natürlich immer noch sehr, sehr attraktiv. Wie man diese Rendite, und dabei ist es letztlich egal, ob wir über den DAX sprechen, ob wir über den MSCI World sprechen, einen gleichgewichteten S&P 500 oder den S&P 500, den wir jeden Tag anschauen. Es gilt natürlich auch für den Nasdaq 100, der war dann tatsächlich noch etwas besser in seiner Performance. Aber vergessen wir nicht, das hätte natürlich auch ein relativ hohes Klumpenrisiko bedeutet. Das ist für den langfristigen Anleger grundsätzlich mal nicht so sinnvoll. Man kann all diese Indizes schlagen. Und zwar dann, wenn man in Korrekturen kauft. Ich weiß, dass das sehr, sehr viele sehr kritisch sehen. Und deswegen an dieser Stelle zum Beispiel seinen Sparplan aufrecht zu erhalten, also monatlich dieselbe oder auch quartalsweise, je nachdem, welchen Rhythmus man sich rausgesucht hat oder welcher Rhythmus zu seinem Einkommen passt. Ja, gibt ja nicht nur Angestellte, es gibt ja auch Selbstständige, die vielleicht nicht monatlich investieren können. Das ist aber letztlich vollkommen egal. Also in etwa gleichbleibenden Beträgen hier zu investieren, gemessen an dem Verdienst, diese Investitionen dann im Laufe eines Anlegerlebens auch zu erhöhen. Das ist grundsätzlich richtig. Punkt. Da muss man auch nicht versuchen zu optimieren. Aber dennoch ist es möglich. Und zwar dann, wenn man, und das ist die einfachste Art, ich habe ursprünglich überlegt, ob ich einfach an der Stelle hier in dieser Podcast-Folge einen Punkt mache, weil es so wichtig ist, das nochmal zu unterteilen von den anderen beiden sehr ähnlichen, aber etwas aufwendigeren Methoden. Es ist also die einfachste Art, jede Korrektur größer 30%. Man hätte hier auch einen Crash-Titel draus basteln können, denn viele der Korrekturen, die größer 30% waren, haben stattgefunden in einer Crash-Bewegung. Man könnte also auch sagen, im Crash kaufen. Das war zumindest mal bisher immer, wenn man marktbreit investiert hat, eine Methode, um seine Rendite zu steigern. Das würde also für den wiederkehrenden Anleger, der jeden Monat investiert, bedeuten, er nimmt dann nochmal einen Extrabetrag, selbstverständlich, das muss ich euch nicht sagen, nicht, indem er das Ganze auf Kredit finanziert, denn ja, das hätte in der Vergangenheit funktioniert, aber ich finde schlicht und einfach außerhalb vom Hedgefonds-Universum hat Fremdkapital bei einem Aktienanleger nichts an der Börse verloren. Denn auch wenn etwas über viele Jahre hinweg so ist, dann kann es irgendwann mal anders kommen. Und allein schon den mentalen Druck, den will ja kein Mensch aushalten. Und glaubt es mir, das ist eine Nennung hier oder beziehungsweise eine Erwähnung, die kommt nicht von ungefähr. Es ist nicht so viele Jahre her, dass mir mehrere, auch Podcast-Hörer, fühlt euch gerne mal angesprochen, ich senke aber den erhobenen Zeigefinger natürlich schnell wieder, die mir geschrieben haben, es kann doch eigentlich nichts verkehrt sein oder nichts schief gehen, wenn ich vielleicht mal einen kleinen Kredit aufnehme und ein bisschen Bitcoin kaufe. Tja, und das ist dann, je nachdem, wie lange man diese Kreditlaufzeit gewählt hat, zumindest mal in dem Zeitraum, also wann ist das gewesen, so etwa 2018, 2019, habe ich da mehrere Stimmen oder mehrere Schreiben bekommen, das ist vielleicht als Reaktion auf eine Podcast-Folge, ja, das ist sehr schwierig. Ja, jetzt könnte man sagen, langfristig ist doch einfach nicht machen, Punkt, so. Das ist meine Herangehensweise, finde ich, hat da nichts verloren. Und für den Geldanleger, der ja auf Sicht von 10, 20, 30 Jahren investiert ist, mal sowieso nicht. Ich glaube, das ist auch klar. So, um den Gedanken also noch abzuschließen, das weiterzumachen ist sinnvoll, wenn man dann aber eben Beträge hat. Und es geht hier nicht um eine Liquiditätsreserve. Wir wollen ganz genau bleiben. Ich empfehle einem langfristigen Anleger nicht unbedingt eine Liquiditätsreserve für solche Fälle aufzubauen. Das ist dann vielleicht Kapital, was übrig ist. Denn die allermeisten haben ja zum Beispiel eine Liquiditätsreserve und da ist sie ja auch sinnvoll, falls für einen Eigenheimbesitzer mal irgendwas anfällt, dass man eben also nicht für vermeintlich kleinere Beträge dann schon einen neuen Kredit aufnehmen muss. Für sowas hat man ja eine Cash-Reserve. Aber was ist das jetzt? Bei einem normalen Haushalt sprechen wir vielleicht über 10.000, 20.000 Euro. Beim einen wäre es 5.000 Euro sein, der andere hat vielleicht auch 100.000 Euro Liquiditätsreserve. Das hängt natürlich auch vom Gesamtvermögen ab. Aber da geht es nicht darum, diese aufzusparen für solche Ereignisse. All das wiederum kann natürlich dann auch mal schiefgehen. Denn wenn wir einen Crash sehen oder eine große Marktkorrektur, dann ist es schön, wenn man das nutzt, aber es dauert teilweise viele, viele Jahre, bis sie wiederkommt. Und da hat man natürlich Opportunitätskosten, wenn man dann sagt, ich nehme aber jetzt 20% meines für die Anlage zur Verfügung stehenden Kapitals, behalte ich mal in Cash für so einen Crash. Was hilft es mir, wenn der Index dann 70% oder 80% gestiegen ist? Und das ist er ja in den letzten Jahren. Ne, und dann waren meine 20% aber nicht investiert. Dann ist es, wird diese Rendite auch nicht wieder aufgeholt, wenn ich dann sage, so jetzt steige ich aber hier ein. Denn genau so ein Event lässt sich eben nicht timen. Ich spreche ja hier auch häufig darüber, was meine Erwartungshaltung ist, dass ich mir also zum Beispiel vorstellen könnte, dass dieser Liquiditätszyklus noch bis ins Jahr 2025 hineinläuft und wir dann vielleicht eine Phase haben, in der die Börse zumindest mal deutlich volatiler sich gestaltet. Aber das kann sich innerhalb kürzester Zeit ändern. Die Liquiditätsausstattung für den Markt hat so viele Faktoren mittlerweile, die selbst die handelnden Akteure nicht vorhersehen können. Ja, wir haben natürlich die Fed, wir haben die Regierung. Welche Regierung? Wissen wir noch nicht ganz genau, auch wenn es derzeit einen Favoriten gibt. Also es macht einfach keinen Sinn, den Markt langfristig timen zu wollen, insbesondere den Aktienmarkt. Das ist im Unternehmensbereich, wo man gewisse Zyklen erkennen kann, schon etwas anderes. Kommen wir aber gleich noch zu. Aber das ist die einfachste Möglichkeit und sie hätte immer funktioniert. Wo auch immer, das überlasse ich jetzt mal eurer Kreativität, wo auch immer das Kapital dann herkommt, bei einer Korrektur größer 30%, dann zu beginnen, die Einzahlung zu erhöhen, führt dazu, dass ich in der nächsten Dekade, ja, die Abrechnung kann selbstverständlich nicht nach wenigen Monaten erfolgen, eine Performance erziele, die höher ist als die des Gesamtmarktes. Das hätte mit einer einzigen Ausnahme, bei der die Performance aber nicht wesentlich schwächer gewesen wäre, also wir hatten in den 80er Jahren mal fast zwei Dekaden, wo die Börse unter dem Strich nicht so gut gelaufen ist. Es gab allerdings auch diese ganz großen Korrekturen nicht. Es gab einfach eine Zeit, in der jeder, der über Finanzen gesprochen hätte, wahrscheinlich nach ein paar Jahren sich am Kopf gekratzt hätte und gesagt, ah, ich kann auch mal was anderes machen, das interessiert hier gar keinen. Also jahrelang seitwärts laufende Börsen sind natürlich maximal uninteressant. Wahrscheinlich hätte man der damals eher einen Zinspodcast gemacht oder vielleicht Edelmetalle oder Politik oder whatever. Also, das wäre immer aufgegangen. Der schlechteste Fall wäre dann nach einer Dekade gewesen, man hätte keine bessere Rendite erzielt, aber auch keine wesentlich schlechtere. So, eine Möglichkeit, die simpelste, die einfachste, und dass ich das gerade jetzt bespreche, gibt es ein Adjektiv zu Nostradamus? Also es hat keine seherischen Qualitäten. Ich weiß nicht, ob wir in den nächsten 12 Monaten eine solche Korrektur sehen. Auf die banale Frage, könnte ich mir das vorstellen, würde ich mal antworten, absolut. Ich kann mir sehr vieles vorstellen. Die kürzen wir es ab. Die Welt ist ein bisschen verrückter, als sie zumindest mal noch vor einiger Zeit erschien. So, irgendwas hat sich da verändert. Was? Muss ja nicht nur schlecht sein. Es gibt dann noch zwei Möglichkeiten mehr, um eine Outperformance zu erzielen. Und zwar innerhalb eines, und deswegen ist das auch nicht für alle relevant, innerhalb eines Depots, in dem man auf Einzelaktien setzt. Dass man übrigens mit einem diversifizierten, an der Stelle sage ich es immer, weil eine verkehrte Erwartungshaltung häufig zu verkehrten Handlungen führt, dass man mit einem diversifizierten Aktienportfolio, welches also über Sektoren, aber auch geografisch sich diversifiziert darstellt, in den letzten 2 Jahren keine Outperformance erzielt hat, sondern sogar der Performance des Gesamtmarktes, insbesondere des Nasdaq 100, hinterherhinkte, ist vollkommen normal. Das ist eben, Momentum is everything. Ob das jetzt mal für eine Woche unterbrochen wird oder zwei und ob es dann so weitergeht, vielleicht haben wir auch Peak Momentum schon erreicht. Aber es gab nur einige wenige Aktien, Cloud, AI, Microsoft, Alphabet, Google, Meta, you name it, Nvidia und noch einige Halbleiterwerte, die hatte man und damit hat man die Marktperformance erzielt, ja noch nicht mal eine Outperformance, liegt in der Natur der Sache. Und wenn man gesagt hat, ich war diversifiziert investiert, dann hat man da ein bisschen hinterhergeguckt. Das ist in Ordnung. Genau darum geht es. Diese Aktien, wenn sie in die Korrekturphase übergehen, werden deutlich stärker korrigieren. Ich glaube nicht, dass man auf 10-Jahres-Sicht, wenn man nicht das perfekte Timing hat, und wir haben ja gerade festgestellt, für einen Index sucht man gar nicht nach dem perfekten Timing, dass man mit diesen Aktien dauerhaft den Markt outperformt. Das hat man auch mit den Nifty 50 schon mal gedacht.
At the height of the Nifty 50 craziness, which was created by the Morgan Bank of all places, you had a home sewing company who was selling her 50 times earnings. Home sewing. Great God.
man hat es mal mit den Internetaktien gedacht. Das geht nicht. Dann muss die Selektion perfekt ausfallen. Also, sich bitte nicht grämen. Das gehört dazu. Und so ganz schlecht ist ein diversifiziertes Portfolio auch nicht gelaufen. Wenn wir also auf die Einzelaktien schauen, dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, um hier die Performance zu steigern. Nämlich, indem man zum Beispiel reagiert auf eine Branchenrezession. Und ich lasse jetzt mal unbehandelt, weil da jeder wahrscheinlich seine eigene Schnittmenge hat, ob es nur um langfristige Investitionen geht oder ob einige auch sagen, ich setze mit einem Teil meines Kapitals auf etwas aktivere Anlage. Das heißt also, ich kaufe Aktien, halte sie gegebenenfalls ein paar Monate, vielleicht auch mal ein, zwei, drei Jahre und möchte damit dann davon profitieren, dass diese Aktien, dass ich sie günstig gekauft habe. Das Ziel einer solchen Spekulation auf einen Sektor, auf eine Einzelaktie, muss immer sein, dann eine höhere Performance zu erzielen im Schnitt als die des Gesamtmarktes. Sonst ist das Risiko nicht gerechtfertigt. Branchenrezessionen kommen immer wieder vor. Und Branchenrezessionen haben für den, na, ich sag mal, cleveren Anleger, tragen die ganz große Chance in sich, dass sich die ganzen Momentum-Anlegern dann von diesem Sektor, von dieser Branche verabschieden. Weil sehr viel Kapital im Markt ist, welches darauf angewiesen ist, die Performance kurzfristig zu erzielen. Gerade dann, und ich genieße es sehr, es gab mal ein, zwei Gespräche in der Vergangenheit und es war durchaus auch verlockend, dass ich aber ein Aktienfonds muss liefern. Ein Aktienfonds ist letztlich ein Produkt, welches vertrieben wird. Es gibt einige, die haben eine so lange Historie, denen gesteht man mal nach. Da sagt man, okay, die sind in diesen Marktphasen nicht so gut, aber ansonsten musst du das Produkt verkaufen. Und womit verkaufst du das Produkt? Mit einer Outperformance entweder gegenüber dem Sektor oder bestenfalls dem Gesamtmarkt. Und dann musst du kaufen, was alle kaufen. Das ist ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber das wäre für mich sehr schwierig in dieser Zeit dann mit gutem Gewissen einfach zu sagen, okay, dann kaufe ich die Aktien, die jetzt sehr gut gelaufen sind. Insofern bin ich froh, dass ich damals, war es eine Verlockung? Also das waren auch mehr Gespräche, es waren mehr Gedanken. Aber mit so einem Portfolio steht man natürlich unter Druck. Ich habe es schon mal gesagt. Wenn ich Geld, fremdes Geld, habe ich ja noch nie angenommen. Wenn ich das annehme, also in Form von Rechnungsstellung schon, ich habe es noch nicht verwaltet. Wenn ich das machen würde, dann nur geschlossen. Ja, das hat, glaube ich, Markus Koch hat es, glaube ich, auch mal gesagt. Das ist eigentlich das einzig Sinnvolle. Wie willst du antizyklisch investieren, wenn ein Großteil derer, die dort Geld investieren, aber eben sich zyklisch verhalten. Und die Masse, da fühlt sich ja keiner zugehörig, aber die allermeisten müssen ja dazugehören, sonst wäre es ja nicht die Masse, verhält sich nun mal zyklisch. Und wenn du jetzt seit 2 Jahren gesagt hast, ich investiere in, keine Ahnung, in Rohstoffe, da wäre dir das Geld aber reichlich abgeflossen, weil du siehst dann den Gesamtmarkt und sagst, oh, die machen da die ganze Performance und ich bin hier in diesem kümmerlichen Fonds drin. Also wenn, dann geht das eigentlich nur, dass du sagst, ja, für 10 Jahre dürfte das nicht anfassen, sonst macht es keinen Sinn. Also, und daraus ergibt sich eine Chance. Zum Beispiel, es gibt mehrere, aber eine Branche, die derzeit ganz klar eine Branchenrezession durchläuft, sind Unternehmen wie eine Diageo. Wie eine, ich gehe gerade mal auf die Performance mit euch drauf. Also ja, achso, sollte ich sagen, ich bin investiert im Rahmen meines Dividendendepots, aber eine Diageo, eine Constellation Brands ist noch ganz gut gelaufen mit ihrer Übernahmestrategie, eine Pernod, eine Brown-Forman. Das sind alles Unternehmen, die sind, ja, alles Consumer Staples, Distillers and Vintners, wenn man das so sagen möchte, wenn man sie einordnen möchte. Der Markt wollte die nicht und der Markt will sie immer noch nicht. Und es kann durchaus sein, dass der Markt sie auch noch weitere 6 Monate nicht möchte. Das hat alles zum Teil seine Gründe. Das sind relativ zinssensitive Werte, die darüber hinaus auch noch, zumindest zum Teil, ein recht großes China-Geschäft haben. Pernod Ricard hat zum Beispiel gerade sein Weingeschäft verkauft. Ob das im Nachhinein sinnvoll war oder nicht, Das muss man dann sehen. Aber das China-Geschäft beeinflusst auch diese Märkte. Und dort ist eben gerade mal das Gegenteil von einer brummenden Wirtschaft. Zum ersten Mal gab es jetzt ein leichtes Gegensteuern. Also mehrere Faktoren, die dazu führen, dass diese Unternehmen nicht gut gelaufen sind. Wenn man sich aber, und das ist das Schöne bei Unternehmen, die es schon seit zig Jahren gibt, wenn man sich das in der Vergangenheit anschaut, dann waren solche zyklischen Tiefs, solche Branchenrezessionen, geht durchaus noch ausgeprägter als hier, dann war das in der Regel eine Kaufgelegenheit. Wenn man in diesen Unternehmen investiert sein wollte, dann bestenfalls in den Momenten, wo sie nicht so viele andere auf der Kaufliste haben. Noch ein etwas extremeres Beispiel ist der Lithiummarkt. Lithiumaktien sind massiv unter Druck geraten. Viel spekulativer natürlich auch der Bereich, keine Frage. Sie sind ja auch nicht ohne Grund unter Druck geraten, sondern der Lithiumpreis ist massiv eingebrochen. Naja, und wenn dein Produkt Lithium ist, dann ist nachvollziehbar, dass dein Umsatz sinkt, dein Gewinn sinkt, bei einigen Unternehmen dann sogar die Verlustzone erreicht wird. Und dass dementsprechend die Aktien massiv einbrechen. Ich möchte, weil mir das Thema zu wichtig und zu spekulativ ist, um das in zwei, drei Sätzen abzuhaken, möchte ich schon mal ankündigen, dass ich genau dazu in der nächsten Woche eine eigene Folge mache. Im Jahr 2020 gab es eine Nachfrage nach 265 Gigawattstunden an Lithium-Ionen und Natrium-Ionen-Batterien. Ja, 265 Gigawattstunden wurde danach gefragt. Diese Nachfrage bzw. der Bedarf wird aktuellen Schätzungen, und da ist jetzt die aktuelle E-Auto-Krise, die von vielen missverstanden wird als das Ende des E-Autos, dafür spricht rein gar nichts. Im Übrigen auch nicht in den USA. In Norwegen gab es im Monat, ich möchte nicht lügen, ich kenne die letzten, also im April habe ich es gesehen, 90% der Neuzulassungen in Neuwagen waren E-Autos. Das wird kommen.
GM says it wants to overtake Tesla and sell a million e-cars in North America by 2025. But by then, Norway will have eliminated all gasoline vehicle sales. Canada's goal is to do the same by 2040.
Gewöhnt euch dran, nehmt eure Fuck you Greta Aufkleber vom Auto ab, das bringt nichts. Akzeptiert es. Oh Mann, das ist schon wieder, eigentlich müsste ich das rausschneiden. Ich weiß, dass die, sowas bringt mir keinen Applaus ein. Ich gehe doch nur von den Fakten aus, die mir zugrunde liegen. Man muss das ja nicht politisch in irgendeiner Form einfärben. Ja, ich weiß, dass sich manche, gerade Deutschland und Auto, wenn du da irgendwas sagst, da gibt es normalerweise Lack. Ich habe hier Verbrennerautos vor der Tür stehen. Ja, das ich auch, nee, Quatsch, ein Verbrennerauto, ein E-Auto. Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch um Geldanlage und es geht darum, dass die Nachfrage nach Lithium deutlich steigen wird. Das E-Auto ist nicht tot. Dass wir das hier gerade wirklich, wirklich furchtbar schlecht angehen, das Thema, das ist echt ein deutsches Problem. Ja, irgendwas zwischen 5,6% Rendite und viele andere Industriemärkte machen 10%. Das muss ja seinen Grund haben. Könnte sein, dass wir hier noch Verbesserungspotenzial haben auf oberster Management-Ebene. Politischer Management-Ebene. 5000 Gigawattstunden im Jahr 2030. Die Lithium-Aktien bzw. der Einbruch, den wir hier derzeit sehen, wird absehbar ein vorübergehender sein. Eine massive Branchenrezession. So, jetzt habe ich schon lange über Lithium gesprochen, aber why not? Ich finde das, jetzt wird es langsam spannend. Jetzt möchte ich hier gerne wieder kaufen. Wie, was, warum? Vielleicht mache ich das so ähnlich wie meine Silberspekulation, wobei das ist ein bisschen sehr hot möglicherweise. Also ich will es noch nicht versprechen, dass ich hier konkrete kleinere Werte nenne. Aber wenn ihr den Podcast abonniert, was im Übrigen kostenlos ist und das, was ich dann dort bespreche, ist auch kostenloser Inhalt und ich mache das sehr gerne, dann könnt ihr auf keinen Fall diese Folge verpassen. Wahrscheinlich nächste Woche, ich muss es aber anständig vorbereiten. Doch, ich mache es hier im Podcast, jetzt habe ich es gesagt. Also, Abo und bitte 5 Sterne. Ich sage ja immer, egal wie viele Sterne. Nein, will natürlich 5 Sterne haben, ist ja logisch. Das ist eine Möglichkeit, Branchenrezession, um eine Outperformance zu erzielen. Und die letzte, wichtig, das ist aber auch die Königsklasse, weil die Analyse bestenfalls korrekt sein sollte. Ansonsten erzielt man nämlich eine Underperformance. Die letzte Möglichkeit ist, bei unternehmensspezifischen Problemen dann zuzuschlagen, wenn man mit einer gewissen Sicherheit, und vorübergehend ist es eben nur eine scheinbare Sicherheit, weil erst in Zukunft wird sich beweisen, ob man recht hat, diese Unternehmen sich dann wieder erholen. Es gibt im Übrigen dabei auch recht prominente Beispiele. Wer heute sagt, die langweiligste Aktie der Welt ist Coca-Cola. Also ich habe den Eindruck, wenn ich die als Beispiel verwende, dann wird sie zumindest so empfunden. Das kann ich auch nachvollziehen. Die hatten mal richtig Trouble. Ja, das war Mitte der 80er. Das war der Zeitpunkt, als Warren Buffett zugekauft hat.
I mean, Coca-Cola has been around since 1886. There's 1.8 billion 8-ounce servings. Now, if you take one penny and get one penny extra, that's $18 million a day. And 18 million times 365 is 7 billion three less 730 billion.
Und man kann über diesen Menschen vieles sagen. Ich bin auch gar nicht, also wenn ich jetzt sagen würde, seine Strategie, dann ich sage, also erstmal die ersten 5 Sätze müssen dann immer sagen, wie viel er richtig gemacht hat und was er ja auch für ein besonderer Mensch ist. Das ist ja nun ein nicht sehr, überhaupt nicht der klassische neoliberale Hardcore-Kapitalist, im Gegenteil. Also insofern, man kann vor der Lebensleistung nur den Hut ziehen. Die Strategie ist ebenfalls herausragend gewesen. Es gäbe heute Werte im Portfolio, die ich vielleicht anders zusammenstellen würde. Aber am Ende, also wenn ihr mich fragt, mach's so oder wie Warren Buffett, dann mach's schon immer wie Warren Buffett. Keine Frage. So, Coca-Cola, denn antizyklisch, die konnte er immer. Wann immer er antizyklisch tätig wird, kann ich im Nachhinein immer nur den Hut ziehen. Und dem sollte man beinahe blind folgen. Es gibt 1-2 Stories in seiner Agenda, die haben nicht funktioniert, wie die britischen Supermarktketten, und es gab auch ein paar Immobilieninvestments, die nicht funktioniert haben. Aber ganz deutlich dem gegenüber stehen zum Beispiel natürlich seine Investitionen in Coca-Cola, wo er sagt, das ist aber trotzdem eine starke Marke. Oder wir erinnern uns an, meines Erachtens fast noch besser, an die japanischen Aktien. Unfassbar gutes Timing hatte der Mann. Und er selber sagt, es ist kein Timing. Ich schaue mir die Unternehmen an und ich schaue mir an, ob diese Unternehmensprobleme lösbar sind, ja oder nein. Ist es eine starke Marke, die sich auf jeden Fall wieder erholt, wenn die Probleme gelöst werden, ja oder nein? Kann ich hier zu einem Zeitpunkt kaufen, wo andere nicht einsteigen, ja oder nein? Kann ich also den berühmten Dollar für 50 Cent kaufen? Und das sind genau die Fragen, die man dann beantworten muss. Das ist aber auch die schwierigste Disziplin. Da reicht selbst ein Lesen des Buches oder Unternehmens- und Kennzahlenanalyse. Ja, Unternehmensbewertung, gibt es einige Bücher drüber. Das ist schon relativ schwierig. Zum Teil darf man hier sicherlich auch gerade auf kurzfristigeren Zeitebenen die Charttechnik verwenden. Aber nichtsdestotrotz ist das nichts, wo ich hier pauschal empfehlen würde. Ja, so soll man es machen. Ich habe hier gerade bei solchen, ich habe für die Leser der Renditespezialisten, das sind ja einige von euch, zumindest werden diejenigen, die es sind, oft hier zuhören, zuletzt ja auch 2-3 Aktien besprochen, wo ich gesagt habe, bin ich auf Sicht von 2-3 Jahren eingestiegen, weil ich glaube, dass Energieinfrastruktur bzw. die Nachfrage an Energie, egal was kommt, egal welcher Präsident kommt, egal wie sich AI entwickelt, so oder so steigen wird. Und da dann zu investieren, ist natürlich etwas, wo ich grundsätzlich die These aufstellen kann, das wird profitabel sein, aber die einzelnen Aktien hier auszusuchen, das ist natürlich eine Herausforderung. Deswegen mache ich es bei so einer Herangehensweise, bei so einer Strategie fast immer so, dass ich mir 2-3 Aktien raussuche, können auch mal 4 oder 5 sein, und dass ich dann in Tranchen, in Schwächephasen einsteige. Denn den Punkt zu finden, ja, auch mein geliebtes 61,8er Retracement verrät mir nicht immer, ob ich das absolute Tief habe. Also hier antizyklisch in Tranchen über Wochen, manchmal auch Monate einzusteigen. Und dabei sollte natürlich vorher feststehen, wie groß die Gesamtposition sein darf. Manchmal auch mit dem Risiko, dass man dann in steigende Kurse noch zukaufen muss. Das ist meines Erachtens sinnvoller, als hier den Timing-Aspekt walten zu lassen und sagen, okay, nein, heute ist der Tag, heute muss ich kaufen. Also, Das sind die drei Möglichkeiten. Die große Korrektur größer 30%, also der Crash sehr häufig dann in dem Fall, die Branchenrezession oder Unternehmensprobleme. Wenn man genau in diesem Moment kauft, dann hat man die Möglichkeit, den Gesamtmarkt out zu performen. Das sind die einfachsten Möglichkeiten. Natürlich gibt es auch noch andere. Es gibt richtig gutes Timing. Aber ich wollte ja hier etwas besprechen, was theoretisch jeder umsetzen kann. Und wer sagt, das Allereinfachste möchte ich nur, der achtet auf diese großen Korrekturen. Und selbst wenn es dann mal eins bei einer Crash-Bewegung sind es oft nur wenige Wochen, die man dann Zeit hat, um dann seinen Anteil zu erhöhen. Bei Bärenmärkten kann es dann auch mal, und auch da würde ich die 30-35% zum Auge halten, kann es natürlich auch mal sein, dass es ein paar Monate dauert, bis sich das Ganze wiederholt. Bisher ist die Erholung aber jedes Mal gekommen. Und deswegen darf man auch behaupten, hoppsala, ich habe hier eine 100% Strategie, mit der ich den Markt outperforme. Das wäre eigentlich noch ein besserer Titel gewesen. Klingt ein bisschen zu clickbaitig, also habe ich es mal weggelassen. So, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche mit den Lithium-Aktien wieder. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, diesen Podcast zu abonnieren. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.